Als ich gefragt wurde, ob ich eine Morgenandacht machen werde oder möchte hier, habe ich nicht sofort zugesagt. Ich habe überlegt, also ich wusste gar nicht, was ich überhaupt sagen soll. Und als ich so drüber nachgedacht hat mir Gott ein Thema aufs Herz gelegt oder ein Thema, das mich da auch sehr beschäftigt hat und mich eigentlich in letzter Zeit einfach beschäftigt. Und es ist eigentlich genau das Thema, über das wir schon seit Tagen reden. Es ist genau das, was wir gestern von Benny gehört haben. Als ich am Dienstag hierher gekommen bin, als ich bin Dienstagabend angereist, habe ich auch gehört, dass die Bibeltage wohl sehr missionsorientiert sind und dass ihr schon viel darüber gehört habt. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich werde wahrscheinlich ein paar Dinge wiederholen. Ich weiß auch nicht, was ihr schon gehört habt am Montag und Dienstag. Aber ich möchte einfach das, was meine Gedanken waren, worüber ich, was mir wichtig geworden ist, das will ich euch einfach heute mitteilen. Und bittet auch für mich, dass Gott mir da die Kraft schenkt dazu. Wir haben gestern von dem Rettersinn gehört und davon, was es eigentlich bedeutet, verloren zu gehen, was es für unsere Mitmenschen bedeutet. Und ich habe mir auch so die Gedanken gehabt, es sind ja nicht nur irgendwelche Menschen, die wir auf der Straße treffen, denen wir einmal im Leben begegnen. Es sind auch die Menschen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Es sind meine Kommilitonen, die mit mir in einer Reihe sitzen, wenn wir im Unterricht sitzen oder mit denen ich auch zusammen Mittag esse. Es sind meine Mitbewohner, mit denen ich fast jeden Abend verbringe und zu denen ich eigentlich echt ein gutes Verhältnis habe, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Und eines Tages werden die einen ganz anderen Weg einschlagen als ich und es wird sie ein Schicksal treffen, welches schlimmer hätte nicht sein können. Und ich denke, wir haben viel darüber gehört, was es bedeutet, verloren zu gehen. Aber wir leben ja jetzt jeden Tag mit diesen Menschen zusammen. Gibt es nicht irgendwas, was wir dagegen tun können? Als ich in der Vorbereitung war, habe ich eine E-Mail bekommen von einem Freund, und zwar mit der Bibelstelle, wo Jesus seine Jünger aussendet. Das lesen wir unter anderem in Lukas Kapitel 10. Und zwar die ersten vier Verse, die lese ich kurz mal vor. Danach sonderte der Herr 70 andere aus und sandte sie je zwei und zwei vor ihm her in alle Städte und Orte, wohin er kommen wollte, und sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Geht hin, seht, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemandem auf der Straße. Von früher her weiß ich noch, dass ich gerade diesen letzten Vers sehr komisch fand. Ihr sollt niemanden auf der Straße grüßen. Ihr sollt keine Sandalen, keine Taschen mit euch dabei haben. Ich habe das menschlich gesehen. Was verlangt Jesus da eigentlich? Es ist ja sogar unhöflich. Aber es stellt für mich jetzt einfach die Wichtigkeit dieses Auftrages dar. Diese Menschen, die um uns sind, die gehen wirklich verloren. Und das Feld ist groß, es gibt wenige Arbeiter. Wir sollen da keine Zeit verlieren. Wir sollen nicht zurückhalten. Wir sollen diesen Auftrag annehmen und unsere volle Kraft eigentlich oder die höchste Priorität auch eine sehr hohe Priorität dieser Aufgabe geben. Was mir noch aufgefallen ist in diesen Versen, steht gerade im ersten Vers, und zwar sondert Jesus sendet seine Jünger aus, und zwar vor ihm her. Er sendet sie vor sich hin in die Städte, wohin er selber noch kommen wollte. Das ist mir sehr interessant gewesen, weil Jesus nicht selbst mit diesen Jüngern mitgeht. Er sendet sie voraus, praktisch als Vorboten oder als Zeugen, aber er will es nicht dabei belassen. Er will selber später noch in diese Städte gehen, wo seine Jünger waren, und diesen Menschen, die jetzt von ihm gehört haben, selber nochmal begegnen. Er will es nicht dabei belassen, dass seine Jünger einfach von ihm erzählen, sondern er will diesen Menschen selber auch begegnen. Und das ist mir sehr wichtig geworden. Ich werde nachher noch etwas dazu sagen. Wieso mich das Thema beschäftigt? Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich meinen Mitmenschen meinen Glauben wirklich näher bringen? Wie kann ich ihnen das auch wirklich glaubhaft machen? Es ist halt so, dass ich oft auf ein Problem gestoßen bin, wenn ich mit jemandem rede und von meinem Gott, von meinem Glauben erzähle, dann komme ich irgendwann an einen Punkt, wenn eine bestimmte Aussage fällt und ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe jetzt ein paar Meinungen oder Zitate, ich habe so, wie es noch im Kopf hatte, mal rausgeschrieben von meinen Mitbewohnern oder auch Studenten, die mit mir studieren. Die haben zum Beispiel gesagt, das ist mein Glaube, ist das Christentum oder der Glaube an Gott, das ist mein Glaube, der ist für mich wichtig, aber für ihn, für meinen Mitbewohner, er glaubt nicht daran, deswegen ist es für ihn nicht wichtig. Oder ein Kommilitone hat mir mal gesagt, der hatte eine etwas andere Meinung, er sagt, er glaubt schon an etwas, aber er sagte, ich glaube nicht, dass später mal nach dem Tod ich mit zu den Augen oder ohne irgendwelche Empfindungen durch die Unterwelt gehen werde und einfach gar nichts mehr da sein wird. Er glaubt, dass es etwas gibt, aber er stellt sich seine Religion selber zusammen. Und noch eine Meinung war, ich bin zwar gläubig, aber eben nicht christlich. Ich glaube, dass es etwas gibt, etwas Spirituelles, aber dass es ausgerechnet das Christentum ist und die Bibel. Wer garantiert uns das oder wer sagt uns das? Und ich habe mich auch gefragt, wie kann ich denn Menschen klar machen oder ja, nicht unbedingt beweisen, aber klar machen, dass ich oder sie davon überzeugen, dass der Glaube, den ich glaube, dass das die Wahrheit ist, dass unser Glaube echt ist. Das sehen viele als anmaßend an, weil es ja jede Religion eigentlich behauptet. Und dann die Frage, was verlangt eigentlich Gott von uns? Welchen Auftrag gibt er uns? Gibt er uns einen unmöglichen Auftrag? Ich denke nicht. Ich war mal bei einer Predigt dabei und da ging es genau um das Thema. Es ging darum, dass wir Zeugen sein sollen. Das ist der Auftrag, den Gott uns gibt. Das lesen wir mehrfach in der Bibel, ob wir jetzt Matthäus 5 aufschlagen, wo steht, wir sollen das Licht der Welt und das Salz der Erde sein. Oder auch Apostelgeschichte 1, Vers 8, das will ich kurz vorlesen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeugen für mich sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also Jesus sagt, wir werden seine Zeugen sein. Und was tut ein Zeuge? Dazu blättern wir gerade ein paar Seiten weiter zu Apostelgeschichte 10. In Apostelgeschichte 10, da hat Petrus eine Unterhaltung mit Cornelius, der auch ein Christ war. Und ich lese einen kurzen Abschnitt ab dem Vers 37. Petrus redet zu ihm und sagt, die Sache, die durch ganz Judäa geschehen ist, ausgegangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen von allem, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie getötet, indem sie ihn an ein Holz hängten. Ihn hat Gott am dritten Tag auferweckt und hat ihn offenbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott erwählten Zeugen. Uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von den Toten auferstanden war. Hier stellt sich Petrus selbst als Zeuge dar und er sagt auch so ein bisschen die Eigenschaften, die ein Zeuge, oder das Wichtigste, was die Voraussetzung eigentlich ist, um Zeuge zu sein. Er sagt gerade zum Schluss, dass er bestätigen kann, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er hat gesehen, wie er gekreuzigt wurde, getötet wurde und er hat nach seiner Auferstehung mit Jesus gegessen und getrunken. Er konnte es also zu 100% bestätigen. Er hat es erfahren, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und in Vers 39 sagt er auch, wir sind Zeugen von allem, was er getan hat im jüdischen Land. Also all die Wunder und Zeichen, die Heilungen, die Jesus getan hat, haben die Jünger und die Apostel, die haben das gesehen, die waren dabei. Sie konnten es wirklich bestätigen. Die Voraussetzungen für einen Zeugen sind also, dass wir die Dinge wirklich erlebt haben, dass wir Gott erlebt haben, dass wir Gott in uns tragen und dass wir es wissen. Also ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen hat. Und in dieser Predigt, die ich gerade kurz erwähnt hatte, da hat der Prediger auch das auf heute bezogen, ganz, ganz praktisch eigentlich. Ein Zeuge heute, wie wir es kennen aus einem Gerichtsverfahren, was tut da ein Zeuge? Der Zeuge ist da, um Fragen zu beantworten und er tut nichts anderes. Er darf nicht interpretieren, er darf nicht irgendwelche Vermutungen anstellen. Er sagt nur das, was er weiß, was er gesehen hat, gehört hat. Er sagt Dinge, die sicher sind, Fakten eigentlich. Aber der Prediger hat gesagt, manchmal neigen wir Christen auch dazu, mehr als ein Zeuge sein zu wollen. Manchmal wollen wir ein Verteidiger sein vielleicht. Es gibt die verschiedenen Positionen im Gerichtssaal und er hat uns mit einem Verteidiger verglichen. Das heißt, wir versuchen, das Wort Gottes vielleicht nicht direkt so zu bringen, wie es dasteht. Und so verstehe ich das, dass wir manchmal dazu neigen, das Wort Gottes irgendwie vielleicht abzuändern oder irgendwie zu verharmlosen. Das kann vielleicht bei jedem anders sein. Aber wieso tun wir das? Wir denken vielleicht, unsere Mitmenschen verstehen es nicht so, wie es dasteht. Vielleicht, weil es eine alte Fassung ist oder weil sie den Text einfach so nicht verstehen. Wir versuchen es mehr an sie anzupassen, mehr so dass es annehmbarer ist, dass sie es vielleicht besser verstehen. Aber welcher Hintergrund steckt dahinter? Welches Motiv? Leider muss ich sagen, auch aus eigener Erfahrung, dass oft auch ein egoistisches Motiv dahinter steckt. Weil wir vielleicht Angst haben, dass es so aussieht, als würden wir an etwas glauben, was wir unseren Mitmenschen gar nicht so richtig erklären können, was wir vielleicht gar nicht so zu 100% verstehen. Vielleicht haben wir Angst, dass wir einfach blöd dastehen, dass wir ausgelacht werden. Denn unser Glaube hat einfach Dinge, die Welt anders sieht, die Welt anders versteht. Und vielleicht haben wir Angst, dass wir einfach belächelt werden. Viele Dinge unseres Glaubens wirken auf die Welt ja einfach anders, weil sie es anders verstehen. Sie wirken vielleicht sogar abstoßend oder komisch. Aber das darf uns nicht dazu bewegen, dass wir die Dinge anders darstellen, dass wir das Wort verwässern, sage ich mal. Denn oft hat es diesen Effekt, dass das Wort eben verwässert wird, wenn wir es anders ausdrücken. Aber wir sollen echt sein, wir sollen auch in unserem Reden, wir sollen das Wort so rüberbringen, wie es einfach gültig ist. Und dürfen diese Dinge, die vielleicht komisch erscheinen, nicht verstecken. Denn ein Bruder hat es auch mal gesagt, gerade durch die Dinge, die wir, wenn wir auffallen, wenn wir anders sind als die anderen und wenn wir unsere Überzeugungen wirklich auch vertreten, dann fallen wir auf in der Welt und dann werden auch die Fragen aufgeworfen, die ein Zeuge beantworten soll oder beantworten kann. Nur so können wir auf Fragen eingehen. Und das Gleiche gilt auch für unser Handeln. Wir hatten, das ist schon eine Weile her, die Jugendstunde, oder in der Jugendstunde das Thema, ein authentischer Christ zu sein. Also wir sollen uns wirklich so verhalten, wie es die Bibel von uns verlangt, so leben, dass wir den Maßstäben Gottes, den Maßstäben der Bibel entsprechen. Und dann wird es auch auffallen in der Welt. Dann werden wir nicht alles mitmachen können, was die Welt tut. Und wir werden vielleicht auch, ja, weiß nicht, irgendwie als vielleicht fanatisch oder zu streng irgendwie angesehen. Aber sowas fällt auf und dann stellt uns die Welt Fragen, sowas wird sie auch selber zum Nachdenken bringen. Denn wenn wir so leben und so über unseren Glauben reden, dass es total angepasst ist, dass unsere Mitmenschen uns ja verstehen und dass sie auch, dass ich auch gut dastehe, dann wirkt unser Glaube nur wie etwas, was man noch nebenher machen kann, wie etwas, was ganz normal ist. Ja, es sind tolle Gedanken, die da in der Bibel stehen und viele sagen es auch. Ich sehe die Bibel, oder ich kenne ein paar Dinge, die in der Bibel stehen und es ist ein schönes Buch, da sind schöne moralische Dinge drin vertreten. Aber wenn es nur das ist, dann ist unser Glaube nicht mehr als etwas, was man nebenher machen kann. Dann sind wir nicht erfüllt, dann ist es nicht die Hauptsache in unserem Leben. Und dann wirkt unser Glaube auch wie eine Religion von vielen, weil viele Religionen haben moralische Werte, die gut sind. Aber wir sollen der Welt zeigen, dass unser Glaube etwas Besonderes ist, dass wir bereit sind, dafür auch Dinge aufzugeben und dass wir da Gott erleben können. Ich meine, wir erleben so viele Dinge, gerade hier in Tuningen, wir sind so gesegnet, wir haben Bekehrungen erlebt schon am Dienstag. Das hat mich völlig beeindruckt, als ich am Dienstag hierher gekommen bin. Und so viele haben in der Zeugnisstunde schon gesagt, dass sie den Herrn gefunden haben oder dass sie Heiligung erlangt haben. Das hat mich begeistert. Und sieht man das aber auch nach außen, dass wir zurückkommen und was erlebt haben, erzählen wir das? Unser Glaube ist was Besonderes und das sollte die Welt auch sehen. Manchmal habe ich mir auch die Frage gestellt, wenn ich die Bibel einfach so weitergebe, das Wort einfach so weitergebe, wie es dasteht, wie in diesem alten Deutsch vielleicht, dann kann es da nicht sein, dass auch Gott da irgendwie schlecht dasteht, dass die Schrift irgendwie, oder dass ich Gottes Wort da irgendwie in ein komisches Licht drücke, dass die Welt es einfach falsch versteht. Aber diese Gedanken, die sind eigentlich falsch. Wir müssen uns darum keine Sorgen machen, dass wir irgendwie Gottes Wort rechtfertigen müssen. Wir müssen Gottes Wort nicht abändern, sodass es für die Welt annehmbar ist. Weil es ist Gottes Wort und es heißt ja, jeder Mensch muss sich für seine Worte verantworten. Aber Gott kann erst recht sich für sein Wort verantworten. Es ist ein heiliges Wort. Und wir müssen uns da keine Gedanken darum machen, dass wir dieses Wort so verändern, so verharmlosen vielleicht, dass Gott besser dadurch dasteht. Denn wenn ein Mensch ein schlechtes Bild davon hat, hat Gott so viele Möglichkeiten, ihn sein Denken zu korrigieren. Wir müssen da nicht uns einschalten und wir kleine Menschen den großen Gott verteidigen. Und in diesem Zusammenhang ist mir eigentlich auch sehr wertvoll geworden, was eigentlich gestern schon gesagt wurde. Weil es sind nicht wir, die den Menschen bekehren, es sind auch nicht wir, die jemanden überzeugen können. Das tut nur Gott, das tut der Heilige Geist und nur aus seiner Kraft kann das entstehen. Und ich will nochmal auf die Bibelstelle vom Anfang zurückkommen, wo Jesus seine Jünger aussendet. Er sendet sie vor sich her, habe ich gesagt, oder steht in der Bibel. Er will den Menschen, denen wir von Gott erzählen, selber begegnen. Es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden zu überreden, von Gott zu überzeugen. Nein, er wird diesen Menschen selber begegnen. Und wir sind nur diejenigen, die den Samen ausstreuen, die sie vielleicht mit dem Wort bekannt machen oder in irgendeiner Form konfrontieren. Wir tun da eigentlich gar nichts. Es ist nur so ein kleiner Bruchteil. Die eigentliche Arbeit, die tut Gott. Und nur er kann sie auch tun. Und unser Teil ist, oder unsere Aufgabe ist es nur, das Wort so weiterzugeben, wie es wirklich dasteht, wie es wirklich gültig ist. Benni hat gestern auch erwähnt, dass wir die Bibel nicht auswendig kennen müssen, bevor wir losziehen und den Menschen davon erzählen. Und es kann vorkommen, dass wir Dinge nicht wissen. Wir haben nachher, glaube ich, die Fragestunde. Und es gibt viele Fragen in der Bibel, über die wir uns Gedanken machen oder die wir nicht beantworten können, obwohl wir vielleicht schon jahrelang dabei sind. Und genau, es gibt einfach Fragen in der Bibel. Die Bibel ist kein Kinderbuch, das wir sofort verstehen können. Die Bibel ist, sie ist Gottes Wort und sie ist dementsprechend auch kompliziert teilweise. Und wir müssen diese Fragen, wenn wir Fragen gestellt bekommen, die Welt stellt gerne Fragen, die schwierig sind. Und wenn wir diese Fragen gestellt bekommen und die Antwort nicht wissen, auch dann können wir einfach diese Rolle eines Zeugen einnehmen und sagen, tut mir leid, ich weiß es nicht, ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Ich hoffe, dass ich irgendwann vielleicht die Klarheit darüber habe, aber jetzt geht es nicht, wir können es einfach so sagen, wie es ist. Weil Gott, das haben wir auch gestern gehört, er kann gerade in unserer Schwachheit mächtig sein und nur wenn wir nichts sind, kann Gott wirken. Ich kann mich daran erinnern, dass jemand aus unserer Jugend mal ein Zeugnis gesagt hat von einem Freund, der jung bekehrt ist und auch nicht viel weiß, weil er ist nicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen und dementsprechend weiß er auch viel weniger als die meisten von uns es tun. Aber mit dem wenigen, was er weiß, das trägt er nach außen, er sagt den Menschen, dass er was Besonderes gefunden hat. Und das reicht auch völlig aus. Wir müssen keine Theologen sein, wir müssen die Bibel nicht auswendig kennen. Was mir auch wichtig geworden ist, aufgefallen ist, oder eine Geschichte, die mir eingefallen ist, ist die Geschichte von Jona. Das können wir auch kurz aufschlagen. Und zwar Jona Kapitel 1. Ich meine, wir kennen die Geschichte. Und dass Jona den großen Fehler gemacht hat, vor Gott wegzulaufen und vor seinem Auftrag wegzulaufen. Und dadurch hat er ein ganzes Schiff in eine große Gefahr gebracht bei diesem Sturm. Und als das Los dann auf ihn gefallen ist und allen klar war, Jona ist irgendwie schuld an dieser Sache, und die haben ihn gefragt, was hast du falsch gemacht, wieso sind wir jetzt in dieser misslichen Lage? Und dann, Jona stand in dieser Situation, er hat eine Frage gestellt bekommen, und er hat sie beantwortet, er war ein Zeuge in diesem Moment, er hat sie wahrheitsgemäß beantwortet und gesagt, dass er an den einen Gott glaubt, der alles in der Hand hat, der Herr ist über das Wetter, über das Meer, über den Wind. Und er hat gegen diesen Gott, gegen ein Gebot dieses Gottes verstoßen und er hat etwas falsch gemacht. Jona hat einen Fehler zugegeben und er war dadurch ein Zeuge. Denn im letzten Vers, oder ich lese Jona 1 ab dem 15. Vers, und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da stand das Meer still von seinem Toben. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und taten dem Herrn Opfer und Gelübde. Also Jona war ein Zeuge dadurch, dass er einen Fehler zugegeben hat, einen großen Fehler. Und er hat es nur weitergegeben. Er hat nicht seine Schwachheit vertuscht und gesagt, ein Christ muss stark sein, sondern er hat gesagt, ich hab versagt. Aber Gott ist, ich repräsentiere nicht, oder ich repräsentiere schon das Christentum, aber ihr sollt nicht auf Menschen schauen. Gott ist es, der dann diesen Sturm gelegt hat und der sich dann diesen Menschen gezeigt hat. Und dadurch hat sich das ganze Schiff bekehrt, indem Jona diesen Fehler zugegeben hat. Ja, wir Menschen sind schwach und in unserer Schwachheit dürfen wir auch ganz besonders beten, das wissen wir. Wir dürfen beten für Seelen, die uns am Herzen liegen. Wir dürfen beten für Seelen, mit denen wir vielleicht gesprochen haben, dass Gott in ihnen weiterwirkt. Und wir dürfen auch beten für die Situation und dass Gott uns Situationen im Alltag schenkt, dass Gott uns führt und leitet und Gott wirkt alles in uns. Gott wirkt, Gott führt die Situation, Gott lässt uns mit Menschen zusammentreffen, denen wir erzählen können. Und Gott zeigt uns, wir haben es auch gestern gehört, Gott zeigt uns, redet zu diesem Menschen. Und Gott wird uns darauf vorbereiten und Gott wird auch diesen Menschen darauf vorbereiten, dass er dieses Wort annehmen kann. Alles, was ich tun muss, ist Zeuge sein. Und ich darf zu Gottes Ehre dazu auch ein Beispiel erzählen. Ich pendle immer an Wochenenden von Karlsruhe ins wunderschöne Kirchberg und also nach Hause. Und das machen wir per Fahrgemeinschaften. Also man lernt auch immer wieder neue Leute kennen. Und einmal war ein Mädchen dabei, die kannte ich vorher nicht. Ja, und wir sind so ins Gespräch gekommen. Dann hat sie gefragt, ja, was machst du sonst so, wenn du nicht auf Festivals gehst? Und ja, sie hat einen anderen Lebensstil, ein anderes Verständnis vielleicht als ich. Ich habe ihr einfach gesagt, dass ich in der Gemeinde bin, dass ich da auch ja, viel mache oder gern da bin. Mein Freundeskreis ist auch da und meine Freizeit verbringe ich eigentlich da. Und es war für sie so neu, sie ist wohl noch keinem Menschen begegnet, der in diesem Alter an Gott glaubt oder wirklich davon überzeugt ist. Und dann hat sie so viele Fragen gestellt, also ich habe eigentlich absolut keine Initiative ergriffen, ich habe gar nichts getan, ich habe einfach nur ihre Frage von Beginn an beantwortet und dann kamen so viele weitere Fragen, ich bin nur dran gesessen und habe die Fragen beantwortet und gebetet. Also alles andere kam eigentlich von ihr, die ganzen Fragen. Ich musste keine Initiative ergreifen. Es kam alles von Gott und ich bin Gott dankbar dafür, dass er wirklich alles führt und leitet. Und es ist auch wirklich schön, ein Zeuge zu sein. Denn wenn man es genau nimmt, dann braucht uns Gott nicht für diese Aufgabe. Und Gott kann auch einen Engel oder Engel auf Wolken runterkommen lassen und ganz Tunien bekehrt sich auf einen Schlag. Aber er will uns für diese Aufgabe haben. Und das ist mir auch so groß geworden, auch gestern so groß geworden. Er hat uns für diese Aufgabe vorgesehen. Er will, dass wir diese Ehre sozusagen uns geben, dass wir diese Aufgabe tun dürfen. Und er will, oder wir dürfen einen Teil dazu beitragen, wenn auch nur einen kleinen Teil, aber wir dürfen einen Teil dazu beitragen, dass sich ein Mensch bekehrt. Und wir haben heute oder in diesen Tagen viele Bekehrungen erlebt. Das ist was Besonderes. Und wenn wir denken, dass Gott uns dafür bestimmt hat, dass wir einen Teil dazu beitragen dürfen, finde ich, das ist etwas ganz Besonderes und wir sollten diese Aufgabe nicht als unangenehm oder lästig empfinden, sondern sollten ihr auch wirklich diese Priorität geben, die sie wirklich hat und die Jesus ihnen auch gibt, diese Aufgabe auch gibt. Und letztendlich ist es auch so, wie Benny gesagt hat, wir werden durch unsere Aufgabe wachsen, wir werden uns Fragen stellen, die wir uns sonst vielleicht nicht stellen würden, denn die Welt, ich denke, die Welt stellt andere Fragen, als wir sie uns stellen, weil sie einfach viele Dinge noch nicht wissen, viel grundlegendere Fragen und wir werden, denke ich, auch ein neues Bild auf unseren eigenen Glauben bekommen. Wir werden uns vielleicht fragen, was macht meinen Glauben so besonders? Und wir werden in unserem Glauben, in unserer Überzeugung wachsen. Wir werden auf die Welt zugehen können und auch aus ihrer Sicht unseren Glauben so ein bisschen sehen. Und ich denke, aus einer ganz neuen Perspektive unseren Glauben erfahren dürfen. Und deswegen ist diese Aufgabe wichtig für unsere Mitmenschen, aber auch für uns, dass wir das ausleben und dass wir daraus auch etwas mitnehmen können. Ja, und das waren so meine Gedanken, die ich euch sagen wollte. Ich denke, es liegt ein ganz besonderes Segen darauf und es liegt auch eine Verantwortung darauf, dass wir das tun. Und lasst uns jetzt auch aufstehen und beten für Seelen, beten aber auch für uns gegenseitig, dass wir diese Aufgabe auch nachkommen können. Und weil Gott verlangt es von uns. Und ich bitte euch auch, betet für mich, denn diesen heiligen Retter, so habe ich es gestern empfunden, bei diesem Thema, den habe ich in dieser Form noch nicht und ich würde so gern viel mehr dazu tun und gerne wirksamer für Gott sein, ein besseres Werkzeug in seinen Augen sein. Und lasst uns auch für uns gegenseitig beten, dass wir dem nachkommen können. Lasst uns aufstehen.